Oder über, gut, das Problem habe ich nicht mehr, über Jahrzehnte sich irgendwelche Chemie in die Haare zu schmieren, ist das gesünder als wie, also vielleicht nicht gerade sowas, aber was Kleines hier rein tätowieren zu lassen. Es geht um das Thema, wir leben, wie wir denken. Und ich möchte uns heute ein paar Dinge mit an die Hand geben, die uns helfen, auf solche Fragen eine Antwort zu finden. In Sprüche 23, Vers 7, der wird ganz unterschiedlich übersetzt, dieser Vers, aber steht, denn wie er in seiner Seele, man könnte auch sagen, in seinem Herzen denkt, also berechnet denkt, so ist er. Wir leben, wie wir denken. Was denkt ihr? Wie viele Entscheidungen treffen wir pro Tag? Hat da jemand eine ungefähre Vorstellung? Sind es 1.000 oder 5.000 oder Millionen? Oder 100? Ja, jetzt machen wir hinter die 100 drei Nullen hin. Das sind so ein Durchschnitt. Wir treffen pro Tag ungefähr 100.000 Entscheidungen. Bei manchen haben das Gefühl, es treffen deutlich weniger. Und manche vielleicht auch zu viel. Aber wir treffen eine Menge an Entscheidungen. Und die meisten natürlich unbewusst. Wir leben, wie wir denken. Das heißt, es gibt eine Verbindung zwischen dem, was wir denken und zwischen dem, was wir tun. Das steht ganz eng zusammen. Jeder hat einen bestimmten Blickwinkel, wie er Dinge betrachtet. Und dieses Denken, das sich auswirkt in unsere Entscheidungen, das hat sehr viel zu tun mit Erziehung, mit Prägung, mit Vorbildern, mit Erfahrungen und daraus gewonnenen Überzeugungen. Jemand hat mal gesagt, man kann den Menschen eben, also sinngemäß, man kann schauen, wer er ist, wenn er Entscheidungen trifft. Niemand von uns kann dem anderen ins Herz schauen. Das ist Gottes exklusives Vorrecht. Und es birgt auch die Gefahr, dass wir Motivation aufgrund einer Handlung zu analysieren versuchen. Und dennoch machen Entscheidungen vieles offenbar. Manche Entscheidungen treffen wir aus Druck. Manche sind bewusst, geplant, manche spontan. Ganz unterschiedlich. Eben ungefähr 100.000 pro Tag. Und das beginnt schon morgens, wie mache ich die Zahncreme auf und so weiter. Nach welchen Kriterien und nach welchen Überzeugungen trifft der ganz normale Mensch seine Entscheidungen? Was ist für ihn das Dominante in seinen Überlegungen, wie er das tun soll? Und ich will das Ganze aufmachen und nur ein paar Dinge nennen. Wir treffen Entscheidungen aufgrund von Bequemlichkeit. Was ist am bequemsten? So entscheiden wir uns. Es gibt diesen Slogan, ich habe keinen Bock. Das heißt, man trifft Entscheidungen nach dem, ob man Bock hat. Man trifft Entscheidungen, was bringt es mir? Wie werde ich von anderen dadurch wahrgenommen? Beeinflusst es meine Freiheit und Sicherheit? Und wir ordnen vieles bestimmten Vorstellungen unter, zum Beispiel Erfolg, Gesundheit, Macht, Besitz, Design und so weiter. Das Ziel heute Morgen soll sein, dass wir was an die Hand bekommen, das quasi in unserem Hinterkopf irgendwo abgespeichert wird. Und wenn wir Entscheidungen treffen, das quasi wie so ein Virenfilter durchläuft und wir irgendwie eine Prägung mitbekommen und dann eine Entscheidung entsprechend treffen. Wie treffen wir gute geistliche Entscheidungen? Es geht nicht, ob wir jetzt einen Apfelbaum pflanzen oder einen Birnbaum, das meine ich nicht. Sondern wie treffen wir doch größere Entscheidungen? Wie gehen wir da vor? So wie die Menschen um uns herum denken, so denken wir auch, zumindest ein Stück weit. Wir atmen dieselbe Luft wie sie. Wir sind in der gleichen Gesellschaft zu Hause. Ja, es geht heute um diese Grauzonen. Und bevor wir das tun, ich möchte es machen mit ein paar Fragen, die wir uns, eigentlich 6 Fragen, die wir uns heute Morgen stellen wollen. Und je nachdem, was vor uns liegt, können wir anhand dieser Fragen, also es sind nicht alle, es sind ein Teil nur, fragen, ja, sollen wir das tun oder sollen wir es nicht tun? Von den Söhnen Issachars, in 1. Chronik 12 heißt es, und von den Söhnen Issachar solche, die die Zeiten zu beurteilen verstanden und wussten, was Israel tun musste. Ihre Oberhäupter 200 und all ihre Brüder unter ihrem Befehl. Hier waren welche, die es verstanden haben, so wie ihre Gesellschaft und ihre Umfeld damals dachte, das zu, darf ich sagen, zu analysieren, das zu verstehen und dann daraus Rückschlüsse zu ziehen als Teilnehmer des Volkes Gottes, um dann entsprechende Konsequenzen zu ziehen. Sie haben die Zeiten verstanden. Wissen wir, wie unsere Gesellschaft tickt, wie sie handelt, nach welchen Maßstäben sie entscheidet. Oder auch Römer 12, da heißt es, und seid nicht gleichförmig dieser Welt. Und statt Welt könnte man das griechische Wort könnte man auch übersetzen mit Zeitgeist. Zeitgeist ist diese Luft, die wir atmen. Das, was allgemein gültig und als allgemein anerkannt wird. Seid nicht gleichförmig dieser Welt. Und jetzt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes. Das hat viel mit Gedanken zu tun. Wir leben, wie wir denken. Dass ihr prüfen mögt, wie die Söhne Issachars, was der Wille Gottes ist, das Gute, das Wohlgefällige, das Vollkommene. Dass ihr prüfen mögt. Manches geht mit einem Schnelltest. Kennt ihr das auch? Gibt ja manche Sachen, da kann man irgendein Papier rein, da gibt es eine bestimmte Farbe. Aber manches, da muss man das anlegen, da muss man Kulturen machen, da muss man das genau analysieren. Es geht nicht so schnell. Dieser Zeitgeist, der ist bestimmt vom Gott dieser Welt. Und in 2. Korinther 4 heißt es, dass dieser Gott die Gedanken und die Sinne der Menschen verblendet hat. Das war seit Eden so. Und wir stehen in Gefahr, uns diesem Denken einfach anzupassen. Ich möchte kurz einen geschichtlichen Abriss geben, wie die Dinge geworden sind, warum sie so sind, wie heute sind. Und ich weiß, das Problem ist, wenn man sowas macht, man muss es ja sehr stark verkürzen und je mehr man es verkürzt, ist die Gefahr, dass man den Sinn dann auch verdreht. Also wenn da was anderes rauskommt, dann gebt mir dann auch bitte Bescheid. Mittelalter, das ist schon lange her. Die Leute damals wussten nicht, dass sie im Mittelalter leben, das haben wir heute oder andere ihnen dann gesagt. Das ist ungefähr vom 6. bis 15. Jahrhundert. Das war das Ende der Antike bis zur Neuzeit, ungefähr bis 1492, wo Kolumbus rausbekommt, dass die Erde doch keine Scheibe ist. So lang dauerte ungefähr das Mittelalter. Dann gab es Zeit der Umbrüche. Es gab neue Erfindungen, Innovationen. Der Kompass wurde erfunden. Das Schießpulver hat die Ritterzeit abgelöst. Bahnbrechende Entdeckungen. Dann auch die Reformation 1517. Wir haben vor 2 Jahren die 500-jährige Reformationsjubiläum gefeiert. Rückbesinnung zur Bibel. Gutenberg durch die Druckerpresse war dafür verantwortlich, dass es in alle Welt ging. Und die ganze damalige Welt in ihrem Denken geändert wurde. Aber dann kam das 18. Jahrhundert, die Zeit der Moderne, wo das Thema Vernunft, Fortschritt, Wissenschaft, Aufklärung, griechische Philosophie ohne biblisches Denken Zentrum wurde. Man war bestimmt, in losgelösten, autonomen Mensch heranzubilden, der Kritik übend, aber keine Bindungen eingeht. Man maßte sich selber an, zu entscheiden, was gut und böse ist. Das hat Immanuel Kant letztendlich propagiert. Was war das Ergebnis davon? Diese Idee, dieses Gedankengut hat die Welt nicht zusammengehalten. Das Ergebnis war 2 Weltkriege, Umweltzerstörung, Nuklearbewaffnung, Hunger, soziale Verwerfung und. Und viele der Menschen haben im 2. Weltkrieg haben das erlebt. Also dieses Gedankengut, also mir selber, also wir durch Vernunft können diese Dinge regeln. Man hat gesehen, es ging nicht. Und nach der Moderne kam die Postmoderne. Also man kann sagen, Postmoderne heißt die Zeit nach der Moderne. Und dazu der Individualismus. Und dieses Denksystem, das ich gleich noch ein bisschen versuchen werde, uns näher und nahe zu bringen, ist nicht nur ein Gedankensystem, sondern das hat wie kein anderes System Einfluss auf unseren Alltag, in dem, wie wir leben. Wir denken so, deshalb leben wir so. Die Moderne hat die biblische Erklärung der Welt abgelehnt. Man hat keine Erklärung auf das Ganze gefunden und dann kam die Postmoderne. Und der Kernsatz